hier.
Ja.
Kurze Erinnerung, was waren die primitiv-rekursiven Funktionen? Wir betrachten eben nur Funktionen von K-Tupeln von natürlichen Zahlen auf natürliche Zahlen. Und die formale Definition war, dass wir gewisse Basisfunktionen hatten, die Null- und die Nachfolgerfunktion und die Projektionsfunktion, die aus einem Tupel irgendeine Komponente rausholt. Das war dieses Pi Ki, die die Kato-Komponente, die Ite-Komponente aus einem K-Tupel rausholt. Und dann gab es eben noch die Komposition. Das war einfach, dass man eine Funktion hat und die auf lauter Hilfsfunktionen oder lauter weitere Funktionen ansetzt. Dieses G auf H1 bis HK, so viele Funktionen wie auch das G Argumente hat und damit eine neue Funktion definiert. Und das zweite war eben das Schema der primitiven Rekursion, wo man eine neue Funktion f definiert und die nimmt ein erstes Argument, das ist das Argument, über das die Rekursion läuft, und dann nimmt sie eine beliebige Anzahl weiterer Argumente, das ist dieses x oben quer, der Vektor von weiteren Argumenten, und das f ist per Rekursion über das erste Argument definiert. Wenn das erste Argument 0 ist, dann wird einfach eine Funktion g aufgerufen, die die restlichen Argumente bekommt, und wenn das erste Argument m plus 1 ist, also mindestens 1, dann wird zuerst mal der Wert von f berechnet an der Stelle m mit denselben zusätzlichen Variablen x, und dann wird das Ganze noch verwurstet durch irgendeine weitere Funktion h mit den anderen Argumenten von dem f, nämlich dem m selbst und den weiteren x-Argumenten. Das heißt, man kombiniert eben das Resultat des rekursiven Aufrufs von f mit den weiteren Argumenten, die das f auf der Ebene bekommen hat. Und dann sind eben die primitiv-rekursiven Funktionen, das sind gerade die Basisfunktionen und alles, was man eben aus den Basisfunktionen mit Komposition und mit primitiver Rekursion aufbauen kann. Das heißt, Sie fangen irgendwo an und dann können Sie immer neue Funktionen definieren, neue Fs, mit Hilfe entweder der Komposition oder mit Hilfe der primitiven Rekursion, aufbauend auf bereits primitiv-rekursive Funktionen. Und vielleicht sollten wir mal so machen, dann sieht man ein bisschen mehr. Die sind alle total, das ist klar, die Basisfunktionen sind total. Wenn Sie zu Funktionen komponieren, die total sind, kriegen Sie wieder was Totales. Primitive Rekursion ist auch total, weil Sie garantiert irgendwann auf den Wert 0 runterzählen. Dann hatten wir hier ein paar Beispiele, und zwar haben wir aufgehört bei der Addition und jetzt machen wir nochmal ein weiteres Beispiel, was ähnlich ist. Also die Addition ist primitiv-rekursiv, haben wir nachgewiesen durch eine primitiv-rekursive Definition, also durch eine Sequenz von Definitionen eigentlich, die zuerst die erste Definition war, dass wir eine Hilfsfunktion h definiert haben mit Hilfe von der Komposition von einigen Basisfunktionen, nämlich insbesondere der Nachfolgerfunktion und der Projektionsfunktion. Und dann haben wir diese Funktion h benutzt, um mithilfe des Schemas der primitiven Rekursion, also das war hier primitive Rekursion, die Additionsfunktion zu definieren. Und hatten da schon gesehen, dass es etwas umständlich ist, dieses Schema, und dass man die gerne so hingeschrieben hätte, die Addition als rekursive Funktion, aber dass das nicht genau in das Schema reinpasst. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal für die Multiplikation, da werden wir das auch wieder sehen. Hier ist eine tatsächlich nach dem Schema der primitiv-rekursiven Funktionen definierte Funktion mult. Das ist die vollständige Definition. Das heißt, wir haben eine Basisfunktion k von y, mit der fangen wir an. Das ist gleich 0. Das heißt, hier haben wir einfach das k von y ist eine Basisfunktion. Hier haben wir wieder die Komposition angewandt. Also hier Basis, Hier ist es die Komposition von der Addition mit so ein paar Projektionsfunktionen und hier ist es wieder das Schema der primitiven Rekursion, dass wir eben die Multiplikation einmal für den Fall 0 definieren und dann noch für den Fall plus 1, indem wir auf den Fall x plus 1 auf den Fall x zurückführen. Und das ist alles nicht sehr lesbar und hier ist die lesbare Variante. So würde man es gerne hinschreiben als Programmierer, dass die Multiplikation von 0 und y ist eben 0 und die Multiplikation von x plus 1 und y, das ist gerade die Multiplikation von x und y plus nochmal ein y dazu. Das ist die lesbare Variante, aber die folgt eben nicht ganz diesem Schema der primitiven Rekursion. Also zum Beispiel, warum folgt sie dem nicht? Wenn ich mir hier diese linke Seite angucke, dann soll da ja, eigentlich soll die von der Form sein, eine Funktion h angewandt auf innen drin erstens die, der rekursive Aufruf, das stimmt, das steht da genauso drin, Mult von x und y, aber dann sollen noch als Argumente zusätzlich also x und y als Argument, das darf alles noch als Argument vorkommen. Und um diese Funktion h zu basteln, das ist genau das, was unser h leistet. Wenn Sie das h einsetzen, dann kriegen Sie, wenn Sie es vereinfachen, dann kriegen Sie gerade das hier raus, dieses Ad von Mult von x, y und y. Aber dazu müssen Sie halt erstmal das passende H definieren und das ist eben diese etwas komplizierte Definition hier. Und was wir jetzt machen werden, wir werden also sagen, wir liberalisieren unsere Definition, was primitive Rekursion ist, etwas, indem wir ein reicheres syntaktisches Format erlauben. Warum haben wir vorher so ein enges gefasstes Format nur erlaubt? Weil dadurch die Beweise einfacher werden, wenn ich zeigen will, dass irgendeine Funktion oder dass alle primitiv rekursiven Funktionen irgendwelche Eigenschaften haben, dann muss ich wenn ich ein einfaches Konstruktionsschema habe, habe ich auch einfache Beweise. Jetzt erlaube ich ein etwas liberaleres Konstruktionsschema, kann also mehr hinschreiben, muss also auch mehr Fälle in den Beweisen abfangen. Gut. Und in Zukunft werde ich auch, wenn ich Plus und Mal schreibe, meine ich eben die so primitiv-rekursiv definierten Funktionen. Und jetzt werden wir eben, wenn wir tatsächlich Funktionen definieren wollen, werden wir dieses Schema der erweiterten Kompositionen von Funktionen erlauben. Da kann ich einfach hinschreiben, Funktionsdefinition f von x1 bis xn ist irgendein Term t. Und das Einzige, was wir jetzt sagen, in dem Term t, dürfen nur bereits definierte primitiv-rekursive Funktionen vorkommen, aber wir sagen nicht, der Term t muss, wie wir vorher gesagt haben, der muss genau von der Form sein, irgendeine Funktion g angewandt auf Funktionen h1 von diesem Vektor bis hn von diesem Vektor. Das heißt, da hatten wir ein sehr festes syntaktisches Schema vorgegeben. Jetzt sagen wir einfach, das kann irgendein Term t sein, aber eben mit der Eigenschaft, dass t ein Term oder Ausdruck ist dasselbe, dass der nur aus den Funktionen, aus den Funktionen g1 bis gk besteht und den Variablen x1 bis xn. Das heißt, das wäre jetzt eine erweiterte Komposition, die natürlich implizit, wenn wir gleich annehmen, dass die G1 und GK bereits definiert sind und bereits primitiv rekursiv sind. Das ist hier so ein Beispiel. Und wenn Sie das eben nach dem Basisschema der Komposition hinschreiben wollten, dann ginge das gar nicht, weil Sie jetzt nicht eine äußere Funktion haben und dann innen drin eine Reihe von parallelen Funktionen, sondern Sie haben hier wirklich so eine tiefere Schachtelung, nämlich Schachtelung 3. Das heißt, das würde eben dem eigentlichen Schema nicht entsprechen, aber wir können es natürlich im Prinzip umwandeln in dieses eigentliche Schema, indem ich Folgendes mache, indem ich sage, okay, f von xy definiere ich als g1 von, und dann, wie war das Schema? Ich darf jetzt eben das G1 hat zwei Argumente, jetzt nehme ich also zwei Hilfsfunktionen H1 von XY und H2 von XY. Und jetzt muss ich sagen, was ist H1 und H2? Die definiere ich halt natürlich vorher. Was ist H1 von XY? Das soll ja gerade dieses X liefern, denn wir wollen ja diese Definition simulieren mit der etwas restriktiveren Variante. Das heißt, H1 von XY ist einfach gleich X. Das dürfen wir aber auch nicht hinschreiben, einfach gleich X, sondern wir dürfen hier dann nur... das habe ich jetzt zu kompliziert gemacht. Das war zu kompliziert. Das H1 brauchen wir gar nicht. Wir können nämlich direkt die Funktion hinschreiben. Das H1 von XY soll ja einfach die erste Komponente des Tupels sein, das X. Das heißt, wir brauchen nicht das H1 gar nicht definieren, sondern wir können direkt hinschreiben, das ist gleich, ist gleich Pi, die Projektion von einem Paar, von einem Zweitupel auf seine erste Komponente. So ist es. Das ist also die ausführliche Schreibweise. Es bleibt noch das H2, das haben wir noch nicht definiert, aber das geht jetzt auch recht fix. Das heißt, wo sind wir hier? H2 nimmt zwei Argumente, XY, und soll was sein? Das soll ja im Endeffekt dieser Teilterm hier sein. Das heißt, H2 von XY von seinen beiden Argumenten ist jetzt gerade G2 und dann Y dürfen wir nicht hinschreiben, aber wir dürfen natürlich hinschreiben Pi2 von XY und als zweites, da steht wirklich G3 von G3 dürfen wir können auch nicht G3 von X schreiben, denn wir müssen immer den gesamten Vektor hinschreiben, aller Variablen, die auch links vorkommen. Das heißt, ich würde natürlich gerne sowas hinschreiben wie G3 von Y, aber das kann ich jetzt wieder nicht. Das heißt, das machen wir weg. Hier müssen wir also eine weitere Hilfsfunktion H3 einführen von XY und H3 von XY, das ist jetzt einfach das G3 von Pi, welches ist das, die X-Komponente, also Pi2,1 wieder von XY. Das ist also eine extrem nervige Art zu programmieren, weil sie immer nur sozusagen die Terme immer nur zwei Funktionen ineinander schachteln können. Aber es vereinfacht eben die Betrachtung über alle Funktionen, weil sie sehr einfache Konstruktionsschema haben. Aber um jetzt tatsächlich Funktionen hinzuschreiben, ist es sehr anstrengend und deswegen werden wir eben dieses allgemeine Schema, das erweiterte Schema meistens benutzen, wo eben links irgendein Term stehen kann, der aus bereits definierten Funktionen und Variablen besteht. Und jetzt kann man zeigen, dass dieses erweiterte Schema einen nicht wirklich aus den primitiv-rekursiven Funktionen rausbringt, nach genau dem Prinzip, was ich Ihnen gezeigt habe, dass man eben, wenn man einen tief verschachtelten Term hat, lauter Zwischenfunktionen einführt, die jeweils die Verschachtelung auf zwei Ebenen zurückführt. Und das wollen wir aber nicht im Detail machen, das habe ich Ihnen am Beispiel gezeigt. Und ja, hier ist sogar nochmal, ich glaube, das gleiche Beispiel. Weiß nicht genau, warum wir hier mit weniger Hilfsfunktionen auskommen, vielleicht habe ich mich ja nur verzählt. Ja, also da ist genau das Beispiel, was ich eben per Hand gemacht habe. Und jetzt machen wir das Gleiche bei der primitiven Rekursion. Da erlauben wir uns auch mehr auf der rechten Seite. Jetzt sagen wir hier, kann einerseits im Basisfall irgendein Term T0 stehen und im Rekursionsfall irgendein Term T1. Naja, nicht ganz, sondern wir sagen, dass die T0 eben irgendein Term ist, wo nur primitiv-rekursive Funktionen und die Variablen von der linken Seite, die xi, vorkommen. Und T ist fast das Gleiche, nur da darf auch noch der Rekursionsaufruf drin vorkommen, das rekursive Argument um 1 kleiner geworden ist. Aber ansonsten eben auch alle beliebigen primitiv-rekursiven Funktionen und alle Variablen, die links vorkamen, nämlich gerade m und x, also die xi. Und das führt dann auch wieder nicht aus der Klasse der primitiv-rekursiven Funktionen raus. Das ist im Prinzip nur, dass sie jetzt eben größere Terme links stehen haben und nicht einfach, wie wir es vorher hatten. Hier müsste ja zum Beispiel, hätte ja nur stehen dürfen, g von dem x-Vektor, und dann hätte man g wiederum ja schrittweise definieren müssen, falls dieses t0 ein größerer Term ist. Und das erlauben wir jetzt in einem Schritt, und das kann man eben auch ja im Prinzip per Induktion über die Größe der Terme T0 und T beweisen. Beziehungsweise, das brauchen wir gar nicht mehr, die erweiterte Komposition liefert einem das direkt. Und das ist jetzt auch das, womit wir arbeiten werden bei konkreten Beispielen. Und die Moral heißt einfach, ist, dass primitive Rekursion nichts anderes ist als eine Rekursion, die eben ein Argument in jeder in jedem Rekursionsschritt um 1 runterzählt und bei 0 auf einen Basisfall abbildet. Und dass eben der Wert an der Stelle m plus 1 einfach der Wert an der Stelle m ist, und eingebaut in irgendeinen Kontext, der selbst wieder primitiv-rekursive Funktionen beinhalten darf. Das ist dieses Punkt, 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 ist eben dieser Kontext, der dann auch drumherum stehen darf. Und jetzt werden wir ein paar Funktionen definieren, die wir im Folgenden brauchen werden. Das erste Mal die Vorgängerfunktion. Die Nachfolgerfunktion war eine Basisfunktion. Die Vorgängerfunktion kann man jetzt per primitiver Rekursion, genau gesagt per erweiterter primitiver Rekursion definieren. Und das ist jetzt hier ein Extremfall von der Funktion, die nämlich gar nicht rekursiv ist. Der Vorgänger von 0 ist 0, der Vorgänger von x plus 1 ist x. Aber es folgt diesem erweiterten Schema, wo wir eben hier auf der linken Seite im Rekursionsfall irgendeinen Term stehen haben dürfen, der die rekursiven Wert und die Variablen links und irgendwelche beliebigen primitiv-rekursiven Funktionen benutzt. Der benutzt hier gar nicht den Rekursionsfall, der benutzt halt einfach nur die Variable x. Aber das ist nicht ausgeschlossen. Das war ja gerade die Definition, wenn man zurückgeht. Da steht drin, t enthält nur diese Bestandteile, das heißt aber nicht, dass es all diese Bestandteile enthalten muss. Und insbesondere hier war eben ein Fall, wo wir den rekursiven Aufruf gar nicht drin hatten und auch keine weiteren primitiv-rekursiven Funktionen, sondern nur dieses m eben, was da gerade x hieß auf der Folie hier. Da hatten wir gerade diesen Rekursionszähler, den haben wir benutzt. Modifizierte Differenz ist auch primitiv-rekursiv. Da benutzen wir jetzt die Rekursion über das zweite Argument, was streng genommen nicht zulässig ist, aber das ist natürlich völlig egal, über welche Variablen Sie die Rekursion machen. X minus 0 ist gerade x und x minus y plus 1 ist gerade der Vorgänger von der Differenz von x und y. Und das bleibt halt bei 0 stehen. Das heißt, wenn Sie denn das zweite Argument größer als das erste, dann werden Sie hier sehr viele Predecessor bekommen, aber irgendwann werden die halt auf 0 gehen und dann bleiben Sie mit dieser Gleichung hier auf 0 stehen. Jetzt braucht man einen etwas ungewöhnlichen Operator, den beschränkten... erst machen wir eine Konversion von Prädikaten, also von logischen Ausdrücken, in Werte von natürlichen Zahlen, und zwar indem ich einfach das True als 1 kodiere und das False als 0 kodiere. Das heißt, wenn ich ein Prädikat P habe, dann ist das zugehörige P-Dach ist gerade die Funktion, die auf 0,1 abbildet, statt auf True-False, und eben mit der Eigenschaft, dass das P-Dach gerade 1 ist, genau dann, wenn das P True ist. Das ist also einfach eine Konversion von den Wahrheitswerten in die Werte 0,1, indem ich da so einen Hut draufsetze. Und ich nenne jetzt ein Prädikat primitiv-rekursiv, genau dann, wenn die entsprechende Funktion auf den natürlichen Zahlen primitiv rekursiv ist. Das ist also einfach so eine kleine Einbettung von Prädikaten in primitiv rekursive Funktionen auf natürlichen Zahlen. Und jetzt kommt dieser etwas ungewöhnlicher Operator, den wir dann gleich brauchen werden, der beschränkte Maximum-Operator. Das ist im Prinzip eine Suchfunktion, und zwar so ist die spezifiziert. Da suche ich das maximale x unterhalb von n, sodass p von x erfüllt ist. Und das kann man sich als eine Suchprozedur vorstellen, dass ich eben bei n anfange, erfüllt pn, wenn ja, dann ist eben das Ergebnis n, und dann gehe ich so langsam runter, weil ich ja den maximalen Wert suche, der dieses p erfüllt, fange ich von oben an schaue den ersten, den ich von oben suchend finde, der ist offensichtlich der maximale Wert. Und speziell, wenn eben gar kein Wert kleiner gleich n das Prädikat p erfüllt, dann sage ich einfach, das Maximum ist definiert als 0. Das ist einfach ein Grenzfall. Und wie definiere ich das jetzt? Das definiere ich per primitiver Rekursion, aber sieht erstmal etwas ungewöhnlich aus. Also Q von 0 ist 0. Wieso macht das Sinn? Q, das ist jetzt diese Funktion hier, diese Maximumsfunktion. Das heißt Q von n, n ist die obere Schranke und das p ist einmal fixiert. Und jetzt suche ich also von oben herab den größten Wert unterhalb von n, der das p erfüllt. Und Q von 0 ist 0, wieso? Da muss ich also gar nicht P befragen, weil entweder erfüllt 0 gerade P, dann haben Sie gerade diesen einen Wert, dann geben Sie das 0 zurück, oder 0 erfüllt P nicht, dann erfüllt keiner kleiner gleich 0 den Wert, das Prädikat P, und das ist gerade die leere Menge, und dann haben wir definiert, dass das Maximum, wenn also gar nichts das Prädikat erfüllt, dass das einfach 0 ist. Das heißt, in beiden Fällen, egal ob es jetzt einen Wert, ob der Wert 0 das Prädikat erfüllt oder nicht, Q von 0 ist auf jeden Fall 0 der richtige Wert. Und jetzt kommt der Rekursionsschritt, und der sieht eben erstmal etwas komisch aus. Q von n plus 1 ist Q von n plus P von n plus 1 mal n plus 1 minus Q von n. Oje, wieso soll das was Vernünftiges ergeben? Die Behauptung ist, also das ist jetzt hier primitiv-rekursiv, das Ding erweitert das Schema der Primitivrekursion. Wieso? Weil Sie eben Q von n plus 1 definieren, wobei Sie auf der rechten Seite nur Q von n benutzen, zweimal, das ist durchaus erlaubt, und dann noch zusätzliche Dinge, die primitiv rekursiv sind. Wir haben nämlich gezeigt, die Addition ist primitiv rekursiv, die Multiplikation ist primitiv rekursiv, und wir nehmen an, dass unser Prädikat, über das wir testen, dass das auch bereits primitiv rekursiv ist. Also dürfen wir auch hier dieses P-Hut annehmen, dass es gerade die entsprechende Funktion ist, die 0 oder 1 zurückgibt. Das heißt, auf der rechten Seite ist alles primitiv rekursiv, das ist prima. Aber der Ausdruck selbst ist trotzdem ein bisschen mysteriös. Und die Behauptung ist, dass dieser Ausdruck semantisch die gleiche Bedeutung hat wie diese Fallunterscheidung, nämlich dass der Ausdruck entweder n plus 1 zurückliefert, falls eben das Prädikat an der Stelle n plus 1 wahr ist, oder er liefert q von n zurück. Und das ist gerade dieser Suchprozess. Sie gucken eben an der Stelle q von n plus 1. Falls p an der Stelle n plus 1 erfüllt ist, dann ist das sicher der größte Wert, weil Sie von oben runter gesucht haben, dann ist es der erste, den Sie finden, und dann geben Sie zurück, ja, n plus 1 ist der größte Wert, der dieses Prädikat p erfüllt, und wenn p von n plus 1 nicht erfüllt ist, dann müssen Sie wohl weiter unten suchen, und deswegen machen Sie dann den rekursiven Aufruf, der jetzt eine Stufe tiefer sucht. Und das zeigt uns eben, dass diese Definition von dem Q von N, falls das wirklich falls die beiden äquivalent sind, die beiden Zeilen, dass der tatsächlich richtig ist. Aber es bleibt eben noch die Frage, gilt diese Gleichheit wirklich? Wieso gilt die? Weil das nicht sofort einsichtig ist. Und es ist aber in einem Fall ist es einsichtig, nämlich in dem Sonstfall. Der Fall ist okay, weil dann ist nämlich das p von n plus 1 0, also ist falsch. Das heißt, dieser Terminus hier, der Term hier ist einfach 0 und damit 0 multipliziert bis irgendwas ist 0. Das heißt, dann kommt sicher q von n raus. Das ist also, das ist gebonkt, das hier. Die Frage ist nur, warum kommt im anderen Fall n plus 1 raus? Und das ist erstmal nicht so ganz klar, aber eine kleine Zusatzüberlegung hilft da. Und die Zusatzüberlegung ist nämlich, dass aus der Definition hier folgt, dass eine Behauptung, dass nämlich q von n kleiner gleich n ist. Das ist, wenn man sich das als Suchprozess vorstellt, ist es klar, wir fangen bei n an und liefern halt irgendeinen Wert, der unterhalb von n liegt. Aber wieso diese komische Definition das wirklich garantiert, das sehen wir uns an. Und diese Behauptung beweisen wir mit Induktion über n. Und den Basisfall, der funktioniert. Jetzt gucken wir uns nur den Induktionsschritt an. Das heißt, ich habe q von n plus 1 ist gleich, naja, per Definition das, was da oben steht, q von n plus p Hut von n plus 1 mal n plus 1 minus modifizierte Differenz q von n. Und dann behaupte ich, dass das kleiner gleich ist wie q von n plus n plus 1 minus q von n. Wieso gilt das, dieser Schritt? Weil dieses p Hut von n plus 1 kann entweder 0 sein. Falls es 0 ist, gilt es definitiv, dass q von n kleiner gleich q von n plus irgendwas ist. Oder sie kann 1 sein. Und wenn das hier gerade 1 ist, der Term hier, dann behaupte ich, es kommt gerade das hier, ja, dann kommt natürlich gerade, ja, dann ist ja genau das, das ist ja, was ich hingeschrieben habe, dasselbe. Das heißt, entweder ist die Zeile davor wirklich kleiner, weil das q von n kleiner gleich q von n plus irgendwas ist, oder sie ist tatsächlich gleich. Das heißt, das gilt auf jeden Fall, einfach mit Fallunterscheidung über das p-Hut. Und jetzt behaupte ich, das hier ist dasselbe wie n plus 1. Wieso? Ja. Induktionsannahme, genau. Qn ist kleiner gleich n.
Also kleiner als n plus 1.
Genau. Und damit hebt sich gerade Qn und das positive und das negative Qn hebt sich gerade gegeneinander weg, und damit ist es gerade gleich n plus 1. Also das war hier die Induktionsannahme hilft uns zu, hilft uns diesen arithmetischen Ausdruck zu dem zu vereinfachen, was man auf den ganzen Zahlen sowieso bekommen würde, aber auf den natürlichen Zahlen müssen Sie eben aufpassen mit der modifizierten Differenz. Das stimmt eben nur, weil Q von n kleiner gleich n ist. Deswegen funktioniert das. Okay, ja, damit haben wir also gezeigt, Q von n ist tatsächlich, jetzt haben wir es für n plus 1 gezeigt, Q von n plus 1 ist kleiner gleich n plus 1, das heißt, wir haben wirklich Q von n kleiner gleich n und damit kriegen wir auch hier oben wiederum, falls, machen wir das mal alles weg, nein, nicht alles, wenn wir jetzt uns diesen Fall hier angucken, falls P von n gilt, P von n plus 1 gilt, dann ist der Term hier 1. Und dann habe ich genau wieder dieselbe Situation, dann habe ich gerade Q von n plus 1 minus Q von n und dann kriege ich auch wieder mit derselben Überlegung gerade n plus 1 raus. Das hier. Das heißt, das Ding verhält sich so, wie man es von einem Suchprozess, der von oben runter geht, erwartet, aber ist eben etwas kurios definiert mit dieser arithmetischen Formel. Aber das interessiert uns nicht. Das Wichtigste ist, wir wissen, dass auch der beschränkte Maximumsoperator, dass der auch primitiv rekursiv ist. Und mit demselben Prinzip kann man auch den beschränkten Existenzquantor definieren. Das ist jetzt auch wieder ein Prädikat, aber das ich natürlich als Funktion nach 0,1 interpretieren kann. Das heißt, dieses Prädikat, es gibt ein x kleiner gleich n, sodass p von x ist auch wieder eine Suche. Ich fange eben bei n an, teste p von n, dann p von n minus 1 und so weiter, einfach indem ich die primitive Rekursion ausnutze. Und das erste, der erste Wert, wo eben das p ja sagt, dann sage ich einfach insgesamt ja. Das heißt, hier will ich gar nicht den Wert rauskriegen, sondern ich will nur wissen, gibt es so einen Wert oder gibt es keinen Wert unterhalb von n, der das p aus p erfüllt. Und die genaue Definition ist vom Schema her ähnlich wie das, was wir eben gesehen haben. Da möchte ich nicht nochmal auf die Details eingehen, aber Sie kriegen dann im Endeffekt auch so eine Definition, dass Sie sagen, im Fall 0 ist es gerade p von 0. Wieso macht das Sinn? Also auch die Frage, diese Funktion hier an der Stelle 0 ist gerade p von 0. Wieso? Wenn p von 0 an der Stelle 0 eine 1 liefert, dann gibt es ja tatsächlich einen Wert, kleiner gleich 0, nämlich 0 selbst. Also muss ich 1 zurückgeben, genau wie p-Hut. Und wenn p-Hut an der Stelle 0 eine 0 liefert, naja, da gibt es eben keinen Wert, kleiner gleich 0, der das erfüllt. Und damit ist auch wieder die 0 der richtige Rückgabewert. Und im anderen Fall ist das hier wieder diese arithmetische Simulation eines Suchprozesses, nämlich oder einer Fallunterscheidung eigentlich, die eben sagt, ich gebe 1 zurück, falls es an der Stelle p von n plus 1, das p an der Stelle n plus 1 wahr ist, dann habe ich eben den Wert gefunden, dann kann ich sagen, ja, es gibt einen und ansonsten suche ich eben mit dem kleineren Argument, dass ich eben von q von n plus 1 auf q von n suche und dann auf der nächsten Ebene wieder teste, gilt das p, wenn nicht, dann suche ich eben mit einem kleineren Wert und so weiter. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt hier draus uns genauer behalten müssen, ist, dass eben dieser beschränkte Existenzquantor und der beschränkte Maximumsoperator, dass die beide primitiv rekursiv sind. Und jetzt kann man zeigen, dass die primitiv rekursiven Funktionen dasselbe wie die loop-berechenbaren Funktionen sind. Das heißt, wir haben jetzt auf zwei verschiedenen Programmiersprachen, einmal einer imperativen Programmiersprache, einmal einer funktionalen Programmiersprache, haben wir einen Teil Sprache identifiziert, einmal die Loop-Funktionen und einmal die primitiv-rekursiven Funktionen und zeigen, dass es im Endeffekt das Gleiche ist. Das ist, wenn man sich es genau überlegt, ist es nicht wirklich verblüffend, denn die primitiv-rekursiven Funktionen ist eben auch, das sind Funktionen, die, wenn man wirklich eine Rekursion hat, die von einem fixen Startwert anfangen und dann bis Null runterzählen und dann irgendwo praktisch irgendeinen Funktionskörper so oft wiederholen, wie dieses eine Argument angibt. Und das ist genau das Gleiche mit den Schleifen. Die Schleifen werden eben auch so oft ausgeführt, wie diese eine Variable angegeben hat. Und da gibt es keine Chance der Nichttermination. Das ist beides einfach ein beschränkter Suchprozess oder ein beschränkter Iterationsprozess mit fixem Startwert. Und jetzt wollen wir eben zeigen, dass die Primitivrekursiven dieselbe wie Loops sind. Und jetzt haben wir ein kleines technisches Problem, und zwar diese loop-berechenbaren Funktionen, die berechnen ja immer auf einer, also Loop und While sind imperative Programme, da gibt es jede Menge Variablen, und die primitivrekursiven Funktionen oder die ganzen funktionalen Programme, da kommt eben ein Resultat raus. Und jetzt muss man das irgendwie so hinbiegen, dass man alle Variablen eines Loop-Programms in eine einzige Zahl kodiert und dann aus dieser Zahl wieder die Komponenten rausholt. Das heißt, das ist einfach eine Art, wie man auf dieser funktionalen Ebene diese imperativen Ebenen mit verschiedenen Variablen in einer einzigen Zahl kodieren kann. Und dazu benutzen wir etwas, was wir schon mal gesehen haben, die Cantorsche Paarungsfunktion. Die hatten wir schon mal, als wir die Menge aller Paare von natürlichen Zahlen aufzählen wollten. Und das ist hier was Ähnliches. Hier wollen wir auch so eine Korrespondenz zwischen nicht notwendigerweise nur Paaren, aber N-Tupeln und von Zahlen und einzelnen Zahlen. Die N-Tupel sind eben gerade die Variablen eines Loop-Programms, und die eine Zahl ist dann das in dem funktionalen Programm, das eine Ergebnis, was daraus kommt, was eben die Werte die gesamten neuen Werte der Variablen beinhaltet. Und das nehmen wir einfach mal hin, dass das eine Bijektion ist. Das heißt, wir nehmen es nicht ganz hin. Ich werde Ihnen auch nochmal grafisch zeigen, wie das aussieht. Und wir werden diese Definition hier zugrunde legen. Und das andere ist nur eine äquivalente Definition, die wir aber nicht benutzen werden. Das ist eben dieses x plus y plus 1 über 2 plus x. Und das ist eine Bijektion von n² und n. Und das sieht so aus. Hier habe ich gerade die beiden Achsen, die x- und y-Achse, und in der Mitte steht jeweils der Wert von der Funktion c. Und wenn x und y 0 ist, dann starten wir eben bei 0. Wenn ich jetzt sukzessive den Wert von c erhöhe, welche Argumente geben mir diesen höheren Wert? Also ich betrachte im Prinzip die Umkehrfunktion. Wenn ich jetzt hier bei 0 anfange und dann zu 1 gehe und dann 2 und dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann müssten wir hier zu einer 10 gehen und dann wieder 11, 12, 13. Das heißt, was diese Funktion macht, die bestreicht praktisch so in der Diagonalen, überstreicht sie die gesamte Zahlenebene, die gesamte Ebene der Paare. Und wie das jetzt genau arithmetisch funktioniert, ist jetzt, das ist halt ein irgendwie schön hinkodiert mit diesem Binomialkoeffizienten oder auch hier einfach mit der anderen Version hier, da brauchen Sie keine Binomialkoeffizienten, aber mit dem Binomialkoeffizienten lässt sich schön arbeiten. Und das ist die Intuition, warum das Ding funktioniert, weil das wie so ein, Scheibenwischer oder sowas über die Ebene hinweg geht. Und wieso sind jetzt die beteiligten Funktionen? Denn wir wollen diese Kodierung von einem ganzen Tupel von Werten in einen einzelnen Wert, das muss jetzt auch wieder primitiv rekursiv sein. Und wieso ist diese Abbildung, die einen Wert x, den Wert x über 2 zuordnet, wieso ist die primitiv rekursiv? Weil die nämlich schönen Rekursionsformeln gehorcht, die vielleicht noch aus den diskreten Strukturen bekannt sind. 0 über 2 ist einfach 0 und n plus 2 über 2, n plus 1 über 2 ist gerade n über 2 plus n. Das ist also wunderbare primitive Rekursion, indem Sie hier eine Funktion haben, die von n plus 1 abhängt, und die führen Sie zurück auf eine Funktion, die von n abhängt. Das heißt, im Prinzip ist das ich benutze zwar diese Notation über irgendwas über 2, aber im Prinzip, was ich hier hinschreibe, ich sage eben, ich definiere eine neue Funktion h und sage eben h von 0 ist 0 und h von n plus 1 ist h von n plus n. Das ist die Definition. Das h ist gerade, h von n ist gerade, so wie ich es definiere, liefert mir gerade n über 2 und deswegen habe ich gleich diese über 2 Notation benutzt, aber in Wirklichkeit ist es nur mnemotechnisch und es ist halt irgendeine Funktion f, g oder h. Okay, also die Funktion ist primitiv-rekursiv, damit können wir also diese Cantorsche Diagonalisierungsfunktion, die können wir damit hinschreiben, mit Komposition wissen wir also jetzt diese Funktion C, die aus 2 Zahlen eine neue Zahl baut, und zwar in einer bijektiven Art, dass die tatsächlich primitiv rekursiv ist, weil die eine Funktion, die über 2 Funktionen ist primitiv rekursiv, und dann haben wir es nur noch mit der Addition komponiert. Und wenn ich jetzt aber ein ganzes K-Tupel kodieren will als eine einzelne Zahl, dann kann ich das wie folgt machen. Das ist die Notation, die ich dafür einführe, diese eckigen Klammern. Und wenn ich die eben auf einen K-Tupel N0, sogar ein K plus 1 Tupel N0 bis NK anwende, dann ist das nichts anderes als diese iterierte, zweiargumentige Cantorsche Paarungsfunktion, die ich jeweils auf, ich fange an mit nk und 0 und gehe hoch bis n1 und dann n0. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich da noch eine 0 am Ende rangehängt habe. Das ist ein kleiner technischer Randfall, den ich nicht genau erwähnen will, aber an einer Stelle spielt das eine Rolle, dass wir ganz am Ende eine 0 haben. Ja. Man muss so wie das kodiert ist, muss man wissen, also entweder müssen die Zahlen alle größer als 0 sein, dann weiß man es, oder man muss es von vornherein wissen, wie groß das Tupel ist. Für unsere Anwendung wissen wir, wie groß die Tupel sind, weil wir kodieren alle, also es ist ein berechtigter Einwurf, und vielleicht habe ich das auf irgendeine Folie hier, oder ich sag's gerade mal. Also man kann bei dieser Kodierung nicht eindeutig rückwärts rechnen, wenn man nicht weiß, wie viele Komponenten das Tupel hat. Das war die Aussage. Aber das ist ein berechtigter Einwurf, aber bei uns wird es kein Problem machen, weil die Anzahl der Komponenten des Tupels wird immer fix sein, nämlich gerade so viele Variablen unser Loop-Programm hat. Die kodieren wir alle in eine Zahl rein. Jetzt brauchen wir auch noch die Umkehrfunktion, weil wir dann auch wieder aus diesem kodierten Tupel die einzelnen Komponenten raushaben wollen. Das waren diese Funktionen P1 und P2, die wir schon mal haben. Wir brauchen also Umkehrfunktionen von dieser Kodierungsfunktion, die uns aus der Kodierung des Paares wieder die beiden Komponenten des Paares zurückgeben. Und die sind, wenn Sie es arithmetisch hinschreiben wollen, sind die nicht einfach zu definieren. Das ist relativ unangenehm. Aber man kann die suchen lassen. Per Suchprozess kann man die berechnen. Und das können Sie sich ja, wenn wir auf das Bild zurückgehen. Gehen wir nochmal, hier ist das Bild. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel die irgendeine Zahl suchen wollen, welche beiden Komponenten ergeben die Zahl, dann können Sie im Prinzip einen Suchprozess starten, zum Beispiel indem Sie von unten starten und dann 0, 0 und 0, 1 und 1, 0 und 0, 2 und 2, 0 und 2, 1 starten und immer gucken, kommt irgendwann die Zahl raus, und wenn die Zahl rausgekommen ist, sagen Sie, ach ja, jetzt habe ich die beiden Komponenten, die gerade diese Zahl ergeben. Das heißt, als ein simpler Suchprozess, das kann natürlich lange dauern, lässt sich das beschreiben, und das ist genau das, was wir jetzt hier machen werden. Und dafür haben wir auch diesen beschränkten Existenz, ja genau, beschränkte Existenzquanten und beschränkte Maximumsfunktionen gebraucht. Aber bevor wir eben zeigen, dass diese Funktionen P1 und P2 definierbar sind, primitiv rekursiv definierbar sind, definieren wir uns erstmal ein paar abgeleitete Funktionen, nämlich die Funktionen D0 bis DK. Wir nehmen also an, das sollen gerade die Umkehrfunktionen von dieser Tuplungsfunktion sein, die eben eine Kodierung eines K+1-Tupels nimmt und da die einzelnen Komponenten N0 bis NK rausholt. Und jetzt gucken wir uns an, ob das funktioniert. Also D0, sage ich, ist P1 von N. Das hier ist das Argument, das N ist gerade das Ergebnis dieser Kodierung, das ist die Intention. Und wenn ich jetzt darauf P1 anwende, was macht P1? P1 von einem Paar gibt mir gerade die erste Komponente. Das heißt, wenn ich hier auf den Gesamtwert hier oben P1 anwende, dann kriege ich gerade die erste Komponente, das ist N0. Wenn ich die zweite Komponente haben will, N1, dann darf ich nicht einfach P2 anwenden, sondern ich wende zuerst P2 an, dann kriege ich den Teil hier und darauf wende ich dann P1 an und dann kriege ich das hier. Und so weiter, das ist genau, wer Lisp programmieren kann, K und CUDA, das ist genau das, was wir hier sehen, immer erste und zweite Komponenten und so kann man eben Listen oder auch Bäume kodieren. Das heißt, Sie können diese Hilfsfunktionen, können Sie mit Hilfe der Komposition von den P2 und P1 definieren und im letzten Fall, wenn Sie eben DK raushaben wollen, die Karte stelle, dann müssen Sie erst K mal jeweils die zweite Komponente nehmen und dann die erste Komponente und dann kommen Sie genau hier raus. So. Und das hilft einem auch, das ist jetzt auch, das hilft einem, also an der Stelle hilft einem die Null am Ende, weil ich nämlich jetzt dadurch sichergestellt habe, dass die ganzen Komponenten N0 bis NK immer erste Komponenten von einem Paar sind. Wenn ich die Null weggelassen hätte, dann wäre dieses NK zur zweiten Komponente eines Paares geworden und dann wäre die Definition nicht ganz so uniform, wie sie jetzt ist. Okay, also wenn jetzt die P1 und P2 primitiv rekursiv ist, dann ist es auch die D0 bis DK. Und jetzt kann man sich eben überlegen, dass sich die Umkehrfunktion tatsächlich mit Hilfe der beschränkten Maximumsfunktion und des beschränkten Existenzquantors suchen lassen. Also das ist eine Behauptung, dass P1 sich so definieren kann. P1 ist das maximale x unterhalb von n, sodass es ein y unterhalb von n gibt, sodass c von xy gerade n ergibt. Das heißt, hier ist gerade dieser Suchprozess, wo ich die ganzen x und y unterhalb von n ausprobiere, die also reinstöpsel in mein c und gucke, ob gerade der Wert n rauskommt. Und wenn der Wert n rauskommt, dann gebe ich eben dieses x zurück, beziehungsweise das maximale x, das mit einem y zusammen gerade das n ergibt. Und hier in der Definition von P2 gebe ich eben das maximale y zurück, sodass es ein x gibt, sodass wiederum die Paarung von x und y gerade mein n ergibt. Jetzt ist etwas unklar, wieso ich diese Suche beschränken kann auf Zahlen unterhalb von n. Das ist jetzt also der kleine Beweis dazu. Wieso ist P1 und P2 wirklich das, was wir wollen, nämlich die Umkehrfunktion von der Funktion C? Erstmal, die sind natürlich primitiv rekursiv, weil alles, was da drin steckt, der Maximumobservator, der Existenzquantor und auch die Gleichheitsfunktion, das ist auch ein primitiv rekursives Prädikat. Können Sie definieren, kleine Übung, machen wir hier nicht. Also auch der Gleichheitstest ist primitiv rekursiv. Und warum sind die PI so, wie sie definiert sind, die Umkehrfunktionen von dem C? Also wir sehen, wenn da ein Wert rauskommt, wir beschränken uns mal hier auf diese erste Definition, wenn ich da ein X finde tatsächlich, was unterhalb von N liegt und zudem gab es ein Y, was unterhalb von N liegt, mit cxy gleich n, dann ist das x gerade eine Umkehrung von dem c, weil eben der gewünschte Wert n rauskommt, wenn man in das erste Argument das x reinsteckt. Also ja, aber wieso funktioniert das? Erstens, es gibt immer eindeutige wegen der Bijektion zwischen den Paaren von natürlichen Zahlen und natürlichen Zahlen gibt es immer eindeutige x und y mit dieser Eigenschaft. Das heißt, wenn ich in einem groß genugen Bereich suche, dann werde ich die auch finden. Suche ich in einem groß genugen Bereich? Ja, tue ich. Das ist nämlich eine simple Eigenschaft von unserer Paarungsfunktion. Die kann man beweisen, einfach aufgrund der Definition mit Hilfe des Binomialkoeffizienten. Das heißt, wenn ich gerade die Umkehrfunktion oder wenn ich gerade aus einem Wert c von xy wieder einen x rausrechnen will, was dieses c von xy ergeben hat, dann weiß ich, dass x muss unterhalb dieses Wertes liegen. Das heißt, es ist völlig okay, wenn ich eine beschränkte Suche starte von unten oder oben, die halt maximal bei diesem Wert c von xy startet. Und das ist ja genau das n hier, was ich reintue, ist ja das c von xy und damit ist es okay, wenn ich hier die Suche und hier die Suche und hier überall durch das n beschränke, weil ich eben weiß, das gesuchte x kann maximal c von xy sein. In einem Fall sieht man sofort, dass diese Schranke gilt, denn dieses c von xy ist ja gerade x über 2 plus x und das ist natürlich definitiv größer gleich x. Ja. Und vom y ist es auch nicht schwieriger. Das war, glaube ich, nicht ganz richtig. Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich plus y und dann ist es gerade das andere, wo man es sieht. Lassen Sie mich zurückgehen. Na? Hier war's. Ah, das war's. Das war die Definition, da habe ich eben Quatsch gemacht. Und die ist definitiv größer gleich x, was da rauskommt. Das heißt, in dem einen Fall sehen wir es sofort. Und das ist auch größer gleich y, ist damit, da muss man ein bisschen was rechnen, aber es kommt auch sehr schnell. Das heißt, wir haben damit wirklich durch diesen Suchprozess die Umkehrfunktion realisieren können. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Beweis, dass die primitivrekursiven genau die loop-berechenbaren Funktionen sind. Und in die eine Richtung, Loop macht primitivrekursiv, habe ich also eine loop-berechenbare Funktion gegeben. Das heißt, ich habe ein Loop-Programm gegeben, was diese Funktion berechnet und muss jetzt eine primitivrekursive Funktion mir schreiben. Und das ist eben unser Loop-Programm P, das f berechnet. Und das Loop-Programm, das arbeitet gerade auf den Variablen x0 bis xk. Wie groß k ist, wissen wir nicht, aber es ist halt für irgendein fixes k. Ich brauche ja einfach das Programm zu durchsuchen, dann finde ich alle Variablen. Und jetzt gehe ich einfach die Struktur, die Syntax von meinem Programm p und gehe da eben strukturell durch per Induktion und konstruiere aus den Teilprogrammen primitiv-rekursive Funktionen und setze die dann entsprechend zusammen. Und ich will also eine Funktion aus dem Programm P, eine Funktion GP machen, eine primitiv-rekursive Funktion, die das Gleiche tut wie das Programm. Was heißt das, das Gleiche tun? Dass, wenn Sie die Funktion, die zu dem Programm P konstruiert wurde, wenn Sie die auf einen K-Tupel A0 bis KAK ansetzen, das ist gerade die Belegung der Variablen beim Start von dem Programm, dann soll das rauskommen, die Codierung eines K-Tupels rauskommen, was die Belegung der Variable am Ende des Programms darstellt. Das heißt, wir haben jetzt sogar an der Stelle, sind unsere Funktionen, die wir konstruieren, sind alle unäher. Die nehmen alle so ein kodiertes K-Tupel. Vielleicht hätte man es auch anders machen können, dass eben als Eingabe tatsächlich ein richtiges K-Tupel reinkommt und nur die Ausgabe die Kodierung ist. Aber das hat eine gewisse Uniformität dann, wenn man alles in kodierter Form durch die Gegend reicht. Also die Funktion die wir jetzt konstruieren, soll sich so verhalten wie das Programm, soll also gerade bei der Eingabe der Codierung eines Tupels der Anfangswerte des Programms die Endwerte der Variablenbelegung am Ende des Programms zurückgeben. Und jetzt gehen wir einfach die Syntax von dem Programm P durch und zeigen, wie sich die Funktion beschreiben lässt. Wenn ich wenn also mein Programm einfach sagt, xi ergibt sich zu xj plus minus c, also plus c oder minus c, das ist ja eine der Basiskonstruktionen meiner While-Programme, meiner Loop-Programme genau gesagt. Wie sieht dann die Funktion aus, die das auf der primitiv-rekursiven Seite realisiert? Das ist die Zeile, die Sie da sehen, die nimmt also eine Codierung eines 0 bis K-Tupels und gibt wieder die Codierung eines 0 bis K-Tupels zurück. Das sind diese eckigen Klammern. Und da stecken im Prinzip einfach nur wiederum die einzelnen Komponenten D0 bis DI-1 drin. Das sind also all die Variablen vor dem XI. Und dann DI plus 1 bis DK sind all die Variablen hinter dem XI. Das sind all die Variablen, die sich nicht ändern durch diese Zuweisung. Da kommt einfach in die Ausgabe der gleiche Wert wie in der Eingabe. Da wird einfach der entsprechende Wert aus dem K-Tupel rausgeholt und dann wieder in das K-Tupel reingetan. Und nur hier in der Mitte, hier tut sich was. An der Stelle I, das ist die Stelle I. Da nehme ich eben den Wert der Variablen J, das ist ja gerade die J-te Komponente von meinem K-Tupel, und addiere oder subtrahiere noch C drauf. Das ist auch primitiv-rekursiv. Die Ds sind alle primitiv-rekursiv. Addition, Subtraktion ist primitiv-rekursiv. Das heißt, das ist einfach eine primitiv-rekursive Funktion. Wenn ich die Komposition mache, dann habe ich also induktiv kann ich annehmen, wenn ich ein Loop-Programm habe, das aus der Hintereinanderausführung von zwei Programmen Q und R besteht, dann kann ich annehmen, Q und R habe ich bereits in primitiv-rekursive Funktionen umgewandelt. Jetzt will ich auch noch Q Semikolon R zu einer primitiv-rekursiven Funktion machen. Und das ist ganz simpel, indem ich die einfach hintereinander komponiere. Die nehmen als Eingabe nehmen die Funktionen GR und GQ, das sind ja die Teilfunktionen, in die sie das Q und das R übersetzt haben. Das heißt, sie haben rekursiv schon das R in GR übersetzt und das Q in GQ übersetzt. Und das sind beides Funktionen, die eben auf einer Codierung von so einem K-Tupel arbeiten und den Anfangs- in den Endwert übersetzen. Und jetzt können Sie die einfach ineinander einsetzen und kriegen dann den komponierten Effekt. Und als letztes noch Loop. Wenn ich also jetzt ein Loop-Programm habe, wie übersetze ich das? Also das Q, den Loop-Körper, den übersetze ich getrennt in GQ. Und jetzt muss ich nur noch die Schleifenausführung muss ich jetzt als primitiv-rekursive Funktion kodieren. Und das ist genau hier mein H. Denn, Augenblick, kommt da noch was? Nee. Dieses H hier, das berechnet die Iteration der Funktion GQ wie oft, ja so oft, wie eben dieser Parameter angibt. Und wenn der Parameter 0 angibt, dann heißt es eben, ich führe die Funktion gar nicht aus, die Funktion GQ, dann kommt einfach das X raus. Und wenn der Parameter n plus 1 ist, dann werde ich einmal die Funktion GQ ausführen auf dem Ergebnis, was ich von dem H bekommen habe. Das heißt, erstmal führe ich n mal die Funktion GQ aus und dann führe ich sie noch ein n plus erstes Mal aus. Das heißt, das hier, wenn man das kurz schreiben wollte, dann ist das einfach GQ hoch n plus 1, H von n und x ist nichts anderes als GQ hoch n von x. Das ist eine Notation, die wir nicht haben in der Programmiersprache der primitiven rekursiven Funktionen, aber das heißt eben die n-fache Ausführung von oder die n-fache Anwendung von GQ auf das X. Und das ist nur die primitiv rekursive Kodierung davon. Und was sagen wir dann? Dann sagen wir, dass die Funktion, die jetzt diese ganze Schleife kodiert, ja, die lässt eben, wie oft die Funktion GQ anwenden auf den augenblicklichen Zustand, wie so oft wie XI aussagt, und XI ist gerade die ite Komponente meines kodierten Tupels. Und das heißt, ich hole erstmal die ite Komponente raus, das ist der Wert von XI. Das gibt mir eben hier in dem H das erste Argument. Und das erste Argument sagt, wie oft soll GQ ausgeführt werden. Und GQ ist eben einfach das Programm Q tut, beschrieben als Eingabe-Ausgabe-Funktion von einem K-Tupel. Und dann kommt im Endeffekt raus, wenn Sie all die Kodierungen sich angucken, dass wenn Sie eine Funktion haben, also wenn das Programm P eine Funktion f berechnet, dann ist f eben primitiv rekursiv, denn wir kriegen gerade, dass wir f kodieren, beschreiben können, f von x1 bis xm, das sind die Anfangsbelegungen der Variablen, dass ich einfach sage, okay, da beginne ich in diesem Zustand hier, wie sieht dieser Zustand aus? Der hat eine 0 für die Variable 0. Erinnern Sie sich, die Eingaben von meinem Loop-Programm oder meinem While-Programm stehen in den ersten M-Registern. Das ist genau das, was wir hier tun. Da schreiben wir die Parameter x1 bis xm rein. Die restlichen Register sind auf 0 initialisiert. Das ist das, was wir hier machen. Und das alles packen wir jetzt in so ein großes Tupel rein. Und dann wenden wir die Funktion drauf an, die eben aus der Übersetzung von meinem Programm P rausgekommen ist. Ich habe jetzt hier induktiv P in eine Funktion GP übersetzt, eine primitiv-rekursive. Und die rechnet mir eben die Variablenbelegung am Anfang in die Variablenbelegung am Ende über aus. Und dann wende ich noch die Funktion D0 drauf an, die mir dann auf den Inhalt der nullten Komponente, sprich den Inhalt des Registers 0, und das ist ja per Konvention der Rückgabe, das Rückgaberegister, das wird dann einfach zurückgegeben. Und das ist ja genau das, was die Funktion f berechnen soll. Das heißt, hier haben wir jetzt im großen Detail nachgewiesen, wie man die Aktionen eines imperativen Programms in einem funktionalen Programm widerspiegeln kann, wobei das funktionale Programm einfach ein großes Tupel von Komponenten mit sich rumgeschleppt hat, die alle in eine Zahl kodiert waren, die wir dann wieder auseinandergenommen haben, wenn wir auf einzelne Variablen zugreifen wollten, und die wir wieder zusammengepackt haben, wenn wir am Ende der Berechnung waren. Und ganz am Ende wird einfach eine fixe Komponente, die nullte Komponente, rausgeholt. Und in der umgedrehten Richtung ist es ähnlich, nur brauchen wir da keine Kodierung. Allerdings möchte ich da jetzt aus Zeitgründen nicht. Vielleicht versuche ich doch nicht alles heute durchzumachen. Vielleicht machen wir es ein bisschen langsamer. Ja. Gucken wir uns die Rückrichtung an. Jetzt wollen wir eine Funktion, eine primitiv-rekursive Funktion in ein While-Programm umwandeln. Und die Idee oder das Prinzip ist wieder das gleiche. Wir gucken uns einfach die Konstruktion, in dem Fall der Funktion, an und übersetzen die rekursiv Teil für Teil in ein Programm. Das heißt, im Prinzip ist dieser Beweis nichts anderes als eine Beschreibung eines kleinen Compilers, der eben in dem Fall primitiv-rekursive Funktionsdefinitionen in Loop-Programme übersetzt. Und vorher hatten wir einen, der in die umgekehrte Richtung ging, der eben Loop-Programme in primitiv-rekursive Funktionen übersetzt hat. Und das ist gerade das, was ich eben mit erklärt habe, dass mit Induktion über die Konstruktion von F, also F ist also schrittweise konstruiert worden, mit primitiver Rekursion oder Komposition oder Basisfunktion. Und jetzt vollziehen wir diese Schritte nochmal nach und konstruieren parallel dazu ein Programm PF, von dem ich behaupte, dass es das gleiche wie F berechnet. Das ist oft in diesem Bereich der Theorie, dass man irgendwelche Konstruktionen macht und behauptet, dass sie das Richtige tun. Und wenn der Leser scharf genug hinguckt, dann sieht er, dass er das Richtige tun. Aber es ist im strengen Sinne kein Beweis. Es könnten in der Konstruktion auch noch Fehler drin sein. Und es sieht irgendwie intuitiv aus, aber tut nicht ganz das, was es soll. Allerdings, das tatsächlich im Detail nachzuweisen, dass jetzt so eine Konstruktion wie die hier zum Beispiel das genau das Richtige tut, ist einfach ziemlich langwierig und deswegen hoffe ich, dass es die Konstruktion intuitiv genug ist, dass man sehen kann, dass sie das Richtige tut. Aber ja, wie oft bei Programmen ist das natürlich fehleranfällig. Jetzt gehen wir also von den primitiv-rekursiven Funktionen aus und bauen Programme. Wenn die primitiv-rekursive Funktion einfach die Basisfunktion 0 ist, dann entspricht das, gibt dem, weise dem Ausgaberegister 0 den Wert 0 zu. Wenn es die Nachfolgerfunktion ist, dann ist es gerade der Wert, das zugehörige Programm, das die gleiche Berechnung macht, ist die Zuweisung x0 ergibt sich zu x1 plus 1. Wieso x0? Naja, weil es die Ausgabe dieses Programmstücks sein soll. Wieso x1? Weil per Konvention eben die Eingabe des Programms, die Eingabe des Programms gerade in den Variablen x1 bis xm steht, aber dieses Programmstück soll ja nur den Nachfolger einen einzelnen Wertes berechnen, also steht die Eingabe genau in x1. Die Projektionsfunktion, und hier an der Stelle benutzen wir eben die Tatsache, dass unsere das kommt gleich. Erstmal die drei Basisfunktionen, 0, Nachfolger, was ist Projektionsfunktion? Zum Beispiel, wenn Sie eben Pi 3 von 2 haben, die eben die zweite Komponente aus dem Triple raus projiziert, das ist nichts anderes, als dass Sie dem Ergebnisregister den zweiten Parameter zuweisen, denn Sie können davon ausgehen, so ist ja die Konvention, dass die Parameter alle in den Registern x1 bis xm stehen, und wenn Sie gerade den zweiten Parameter haben wollen, dann ist das gerade x2. Und jetzt kommt die Komposition, und an der Stelle würden wir uns jetzt erheblich schwerer tun, wenn wir bei Komposition auf der rechten Seite irgendeinen beliebigen großen Term hätten, der aus verschiedenen Funktionen besteht. Jetzt benutzen wir die Konvention, die Komposition immer von dieser Form ist, eine obere Funktion g und dann darunter eine Reihe von Funktionen h1 bis h auch wie viel, aber alle auf der gleichen Ebene. Und jetzt anhand dieses konkreten Beispiels, wo wir nur h1 und h2 haben und wir haben nur zwei Variablen x1 und x2, gucken wir uns an, wie jetzt das Programm aussieht, was diese primitiv-rekursive Funktion oder genauer gesagt diese Komposition realisiert. Und das ist natürlich völlig klar. Was macht das Programm? Das berechnet erstmal h1, speichert es irgendwo zwischen, dann berechnet es h2, speichert es irgendwo zwischen und dann berechnet es g. Und das ist genau das, was das Programm hier machen wird. Das heißt, es wird zuerst das Programm für die Berechnung der Funktion h1 aufgerufen, dann das Programm für die Berechnung der Funktion h2 und zuletzt das Programm für die Berechnung der Funktion g. Das heißt, wir nehmen eben induktiv an, h1, h2 und g sind bereits übersetzt worden von primitiv-rekursiven Funktionen in Programme p. Und jetzt müssen wir sie nur noch miteinander verdrahten. Das heißt, die Ausgaben der Funktionen oder die Ausgaben dieser Programmstücke so in Registern zwischenspeichern, dass sie dann bei der nächsten Gelegenheit richtig verwendet werden können. Und zwar machen wir jetzt hinter das erste p von h1 machen wir eine Zuweisung, zum Beispiel x15 ergibt sich zu x0. Was soll das? Wieso speichern wir diese x0 jetzt in x15 zwischen? Was will ich damit erreichen? Damit will ich einfach das Ergebnis dieser ersten Berechnung, das steht ja nach dieser Berechnung per Konvention in x0, aber das muss ich irgendwo retten, denn die nächste Berechnung würde auch was in x0 reinschreiben und damit überschreiben, und damit rette ich das einfach in irgendeinem Hilfsregister x15, und das werde ich dann später verwenden. Die Berechnung von H2 braucht man nicht zu retten, weil danach nichts mehr kommt. Das heißt, was ich dann mache, ist, dass ich hier die beiden Zuweisungen, die sind Vorbereitung für die Berechnung von PG, indem ich eben das erste Argument von dem G gerade den Wert von H1 von x1, x2 reinschreibe. Den habe ich hier ins x15 zwischengespeichert. Jetzt hole ich ihn da raus und tue ihn in x1. Und den Wert hier, den habe ich hier berechnet, der stand danach in x0 und jetzt schreibe ich ihn in x2, weil er eben der zweite Parameter ist. Und dann kann ich mein P von G aufrufen. Das heißt, es ist eine ganz simple Compiler-Technologie, dass wir Funktionskomposition simulieren durch zusätzliche durch Hintereinanderausführung und Zwischenergebnisse in zusätzlichen Variablen speichern. Ja. Genau. Das heißt, wir werden bei der Übersetzung brauchen wir immer zusätzliche Register und müssen dann eben gucken, unsere Teilprogrammstücke PH1, PH2, welche Register benutzen die? Dann benutze ich als Zusatzregister dieses X15 halt irgendwas, was nicht irgendwo anders benutzt wird, also insbesondere nicht in PH2 benutzt wird. Ja. Ich glaube, Sie haben recht. Der Uwe Schöning schreibt in seinem Buch nur irgendwie ein bisschen Text, der macht kein Beispiel, deswegen ist er da nicht drauf reingefallen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich an der Stelle nicht vollständig. Da müssen noch mehr Dinge gerettet werden. Also die Frage war, könnte es nicht sein, dass diese Berechnung hier, die beiden Parameter, die implizit eingehen, x1 und x2, dass es die Register auch verändert. Und das ist tatsächlich der Fall. Wir haben keine Konvention, dass... Augenblick. Ich glaube, das sind ja kompilierte Programme, PH1. Ich glaube, wir kompilieren unsere Programme immer so, dass sie eben gerade die Eingaben nicht verändern. Also hier kann man es so ein bisschen ahnen, aber das ist praktisch eine Invariante, die explizit gemacht werden sollte. Ja, also hier, das funktioniert so nur, aber es funktioniert, weil eben also Konvention, das ist etwas, was eben alle kompilierten Programme erfüllen müssen, ist, dass also P von F von irgendeiner Funktion, die wir gerade kompilieren, darf Eingaberegister nicht verändern. Das ist die implizite Annahme, die wir hier machen. Und da müssen wir natürlich gucken, ob unser Compiler das auch wirklich garantiert. Und machen wir es nochmal neu. Das hier ist okay, das macht das x1 nicht kaputt, das macht x1 nicht kaputt, das macht x1 nicht kaputt. Hier, wenn beide Teile das nicht kaputt machen, und wenn also alle PH1, PH2 und PG ihre Eingaben nicht kaputt machen, dann macht das insgesamt das doch kaputt. Ja, weil ja hier habe ich ja x1 und x2 überschrieben. Also das ist, hier muss man tatsächlich mehr aufpassen, als ich das getan habe in dem Beispiel. Man muss im Prinzip entweder muss man den Kompilationsprozess ein bisschen, also hier das ein bisschen verkomplizieren. Ja, in der einen oder anderen Art muss man das irgendwie verkomplizieren. Also eine Möglichkeit ist eben diese Variablen x1 und x2, die verändert werden können, die müsste man im Prinzip auch nochmal in ein Zwischenregister speichern. Das heißt, man müsste im Prinzip hier vorher, bevor man dieses PH1 aufruft, müsste man reintun, was weiß ich, X16 ergibt sich zu X1 und X17 ergibt sich zu X2 und dann müsste man, das kommt also hierher, und dann müsste man vor dem PH2 müsste man die wieder zurückspeichern, dann müsste man eben sagen, X2 ergibt sich zu X16 und X2 ergibt sich zu X17. Dann hat man also die ursprünglichen Argumente wieder drin und das kommt eben daher, weil wir dem hier und dem hier die gleichen Argumente geben, aber bei der Berechnung von dem ersten Teil, dem H1, wenn man das imperativ berechnet, werden eben die Eingaberegister doch überschrieben, zumindest wenn man sie so kompiliert, wie es hier beschrieben wird. Hier mache ich die kaputt, indem ich eben hier an der Stelle und an der Stelle X1 und X2 überschreibe durch andere Berechnungen. Gut. Und wie wird jetzt die primitive Rekursion kompiliert, wenn ich also so ein funktionales Programm habe? Primitiv-rekursive Definition von F mit Hilfe, und jetzt benutzen wir auch wieder dieses eingeschränkte Schema der primitiven Rekursion, um uns die Kompilation zu vereinfachen. Im Basisfall wird G aufgerufen und im Rekursionsfall wird eben F auf rekursiv mit einem kleinen Argument und dann wird noch das Ganze in H verpackt. Und das ist das Loop-Programm, was, hoffe ich, den gleichen Effekt hat. Dieses Loop-Programm soll also jetzt F von Y und X quer berechnen, also den zusätzlichen Parametern X1 bis XK oder was auch immer. Und wir fangen an, R soll die Variable sein oder das Register, in dem das Resultat steht. Und wir setzen da erstmal den Startwert der Rekursion rein und setzen K auf 0. Was wir machen, wir berechnen diese Rekursion von unten. Wir zählen einfach unseren Zähler K nach oben berechnen jeweils größere und größere Teile dieses großen Ausdrucks. Wenn wir uns den nämlich mal angucken, was wir hier Augenblick haben. Wir wollen diesen Ausdruck hier berechnen. Und was ist das wirklich? Wenn wir das mal auffalten, das ist nämlich H von H von und so weiter. Und hier irgendwann kommt G von X quer und dann 1 und na. Und dann kommt 2 und X quer und so weiter, bis irgendwann hier kommt N minus 1 und X quer. So sieht das aus, wenn ich diese Rekursion abwickle. Und wie oft ist das H? Das sind jetzt gerade Y mal. Und das kann ich natürlich auch von unten her berechnen, indem ich anfange hier mit dem Wert und dann immer ein H noch drumherum wickle. Und das ist genau, was diese Berechnung dieses primitiven Rekursionsausdrucks mit Hilfe von Loop macht. Die beginnt eben mit dem ganz innersten Wert, mit dem Wert an der Stelle 0. Und dann sagt es, ja, wie oft durchlaufe ich das jetzt? So oft, wie das Y angibt, das ist eben das, was ich hier berechnen will. Und in jedem Schritt mache ich, dass das Resultat ersetzt wird durch H von Resultat K und X quer, dass ich also von dem vorherigen Resultat einfach nochmal diese H-Funktion drumherum wickle und das nächste auf der nächsten Ebene das Resultat berechne und natürlich das K entsprechend erweitere. Und ganz am Ende setze ich, wenn ich mit der Schleife fertig bin, da setze ich dann den Resultatwert in das Register 0 rein. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich die Essenz auch der Korrespondenz zwischen den loopberechenbaren und den primitivrekursiven Funktionen, dass in beiden Fällen eine Berechnung von einem, ja, in einem fixen Intervall von 0 bis zu irgendeinem n stattfindet. Und ob die jetzt durch einen Loop ausgedrückt wird oder ob die durch eine Rekursion ausgedrückt wird, ist das Gleiche. Das kann man ineinander übersetzen. Ja, dann sind wir eigentlich heute auch am Ende und dann möchte ich noch was über was Allgemeines sagen, wie man Zahlenfolgen kodieren kann, und zwar in reversibler Form. Wir haben jetzt einen spezifischen Fall gesehen, und zwar K-Tupel, das war also für ein fixes K von Anteil des, der Größe des Tupels, aber es gibt da verschiedenste Anwendungen, und die will ich kurz noch einfach skizzieren hier. Das einfachste ist, wenn Sie, oder eine Variante ist, wenn Sie Zahlen in einem fixen Intervall kodieren wollen, aber Sie wissen nicht, wie lang, wie viel Zahlen. Das heißt, Sie wollen eben Zahlen in dieser Menge 0 bis k, aber Stern. Das heißt, Sie haben einen Vektor unbestimmter Länge, in dem alle Einträge Zahlen zwischen 0 und k sind. Und die können Sie zum Beispiel kodieren, oder nicht, das ist jetzt eine mögliche Kodierung, als Zahl mit den Ziffern, wo Sie also gerade die Zahlen von 0 bis k als Ziffern auffassen, und dann kodieren Sie es als Zahl zur Basis k. Das ist eine mögliche Kodierung. Dann sind die Zahlen, die Sie drinstehen haben, sind von einem fixen Intervall, aber die Länge ist, die sind beliebig lang, so wie halt Zahlen beliebig lang sein können. Das funktioniert natürlich für die Anwendung, die wir hatten, nicht, weil wir hier Registerinhalte kodieren wollen. Wir wissen nicht, wie groß die Registerinhalte werden. Die können beliebig groß werden. Das, was wir gemacht haben, das war das, wo wir natürliche Zahlen, aber fixe N-Tupel natürlicher Zahlen kodiert haben. Und das ist gerade die iterierte Paarungsfunktion C, die wir da benutzt haben. Das war diese Notation mit den eckigen Klammern. Das heißt, hier haben wir jetzt das umgedreht. Hier hatten wir jetzt die einzelnen Zahlen beliebig groß, aber wir wissen, es sind immer nur tupelfester Größe. Hier kommt es jetzt. Dieses N muss beim Dekodieren bekannt sein. Das war der Kommentar, der vorhin kam. Denn sonst, wenn Sie die Zahl 1 haben und sagen, dekodieren wir die doch mal, dann ist es unklar, ob das jetzt ein Paar ist, das aus den Zahlen 0 und 1 besteht. Wenn Sie die nämlich kodieren, 0, 1 kommt 1 raus. Wenn Sie aber das so geschachtelt kodieren, dann könnte es auch ein Triple gewesen sein aus 0, 0, 1. Das heißt, diese Idee hier funktioniert nur bei einer fixen Stelligkeit der Tupel. Lässt sich aber auch noch erweitern in eine reversible Kodierung von wirklich beliebig langen endlichen Sequenzen von natürlichen Zahlen, das kann man sich leicht überlegen. Da muss man einfach die Kodierung noch ein bisschen, da noch ein bisschen mehr rein kodieren. Dann kriegt man auch keine Verwirrung von Paaren und Trippeln mehr. Und als letztes möchte ich etwas erwähnen, was historisch wichtig ist. Der Herr Gödel, der sich als erstes solche Kodierungen überlegt hat, der hat Primzahlen benutzt. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt eine beliebig lange, also ich weiß nicht wie lange, Sequenz von natürlichen Zahlen kodieren will, also hier Zahlen i1 bis in, dann kodiere ich die als Produkt von Primzahlen. I1 ist gerade der Exponent der Primzahl 2, i2 ist Exponent der Primzahl 3 und so weiter. Und multipliziere die alle auf, das heißt, die Zahl, wenn die in, das ist gerade, in wird dann kodiert als Primzahl, die nte Primzahl hoch in, und das wird dann rein multipliziert in die Gesamtzahl. Und was man dann braucht im Endeffekt, das ist auch eine, ja, das ist jetzt keine Bijektion mehr, weil nicht jede Zahl als Kodierung auftaucht, sondern das ist zumindest eine Injektion, und dann brauchen Sie als Dekodierung Primzahlzerlegung. kann man auch machen, ist nicht viel aufwendiger als das, was wir jetzt gemacht haben, ist eine alternative Art, diese beliebig lange Ketten von beliebig großen Zahlen in eine Zahl rein zu kodieren. Gut, dann war es das auch für heute und nächstes Mal die mührekursiven Funktionen.